Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 18. November. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Roche streicht über 300 Stellen in Burgdorf. Gewerkschaft und Kanton gehen auf die Barrikaden. Ausschaffung trotz Schwangerschaft. Dieses Schicksal droht zwei Frauen aus dem Kamerun. Und Wasserkraftindustrie verpflichtet sich zu mehr Nachhaltigkeit und erntet dafür harsche Kritik von NGOs. Amik Chain Makai, Shanti Dibi.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Wilma Hall.
Der Anti-SVP-Aktionstag vom vergangenen 6. Oktober auf dem Berner Bahnhofsplatz hat Folgen. Die Stadt Bern hat beim Untersuchungsrichteramt Bern-Mittelland Strafanzeige gegen drei Personen eingereicht, die sich aktiv daran beteiligten. Die drei Personen werden wegen Verletzung von kantonalem und städtischem Recht angezeigt. Konkret geht es um einen Verstoß gegen das kantonale Gastgewerbegesetz, weil sie ohne Bewilligung eine Festwirtschaft betrieben hätten, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Zudem fehlten die Bewilligungen für den Gebrauch des öffentlichen Platzes und dem Abspielen von lauter Musik. Der Anlass linker Kreise sollte an den Marsch der SVP durch Bern vom 6. Oktober 2007 erinnern. Alexander Tschepet will in den Nationalrat. Aller Voraussicht nach wird der Berner Stadtpräsident bei den kommenden Wahlen im Herbst 2011 kandidieren. Die Geschäftsleitung der städtischen SP hat für Tschepet eine Ausnahme von der parteiinternen Regel beschlossen. Eigentlich dürften SP-Gemeinderäte kein zusätzliches Nationalratsmandat annehmen. Die Stadt brauche eine bedeutende Stimme auf Bundesebene, schreibt die SP in einer Mitteilung. Wegen den Entscheidungen über Agglomerationsprojekte und das Projekt Hauptstadtregion Schweiz brauche Bern wirksame Unterstützung auf eidgenössischer Ebene. Vor 8 Jahren hatte die SP Alexander Tschepet ein Doppelmandat verwehrt. Der damals neu gewählte Gemeinderat musste nach 11 Jahren im Nationalrat dieses Mandat niederlegen. Die Stadt Bern soll die Schanzenpost kaufen. Dies fordert das städtische Grüne Bündnis in einer dringlichen Motion. Mit der Neuorganisation werde die Post das Gebäude bei der Schanze nicht mehr brauchen. Das Grüne Bündnis fordert deshalb, dass der Gemeinderat so schnell wie möglich Verhandlungen zum Kauf der Liegenschaft aufnimmt. Das Gebäude an zentralster Lage solle an kommerziell interessante Dienstleistungsanbieter weitervermietet werden. Die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung des Stadtzentrums könne mit dem Erwerb der Schanzenpost sehr viel ganzheitlicher angegangen werden. Ein ehemaliger Guantanamo-Häftling hat vor einem US-Gericht in New York einen Sieg davongetragen. Im ersten Zivilprozess gegen einen Häftling des Gefangenenlagers auf Kuba ist der Angeklagte in fast allen Punkten freigesprochen worden. Die Geschworenen sprachen den Angeklagten wegen der Anschläge auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia vor 12 Jahren für schuldig. Die anderen insgesamt 285 Anklagepunkte wurden allesamt fallen gelassen. Das Strafmaß soll Ende Januar verkündet werden. Der Staatsanwalt zufolge wird es zwischen 20 Jahren Gefängnis und lebenslanger Haft betragen. Das US-Justizministerium ebenso wie Menschenrechtsorganisationen waren mit dem Urteil zufrieden. Zum Wetter: heute ist und bleibt es meist stark bewölkt mit teils Regen bei 6 Grad. Auch morgen Freitag ist es zunächst noch bewölkt, im Tagesverlauf sollte es Aufhellungen geben. Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit im Mittelland am Vormittag teils Nebelfeldern. Und am Sonntag ist es voraussichtlich meist bewölkt mit Regen. Die Temperaturen liegen von Freitag bis Sonntag zwischen 5 und 10 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Pharma-Riese Roche hat vergangenes Jahr einen Konzerngewinn von über 8 Milliarden Franken verbucht. Umso mehr verwunderlich, dass Roche weltweit fast 5'000 Stellen abbauen will, knapp 800 davon in der Schweiz. Am meisten betroffen ist hierzulande der Roche-Standort in Burgdorf. Diesen will die Konzernleitung schließen, über 310 Arbeitsplätze gehen verloren. Der Kanton Bern und die Gewerkschaft Unia wollen das verhindern. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Wie für die Arbeitnehmenden der Roche in Burgdorf kam die Nachricht über die geplante Schließung des Standorts auch für den Kanton Bern überraschend. Am Dienstagabend um 19 Uhr habe die Roche informiert, dass sie den Betrieb in Burgdorf schließen wolle. Eine Begründung, warum genau der Betrieb in Burgdorf geschlossen werden soll, habe es nicht gegeben. Der bernische Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher sagt, der Kanton würde die Schließung von Roche in Burgdorf gerne verhindern.
Das ist mal die Grundposition des Kantons Bern. Damit gehen wir in die Verhandlungen. Aber es ist klar, die Kantonsregierung kann einem privaten Unternehmen nichts vorschreiben. Daher müssen wir da im Moment alle Optionen für diese Verhandlungen offen halten.
Das heißt, der Kanton will in den Verhandlungen mit Roche möglichst viel herausholen für die Angestellten und den Wirtschaftsstandort Burgdorf. Dabei sieht der Kanton Verhandlungsspielraum in Bezug auf den Schließungszeitpunkt und die Produktion.
Beispielsweise eben um die Zeitdauer der Schließung zu verhandeln, aber auch darüber zu verhandeln, dass wenn man Produktion an Drittfirmen auslagern will, dass dann durchaus ein gewisser Teil diese Produktion nach wie vor in Burgdorf verfolgen könnte.
Der Kanton Bern stehe mit der Roche-Konzernleitung in Kontakt und wolle in Bälde ein Gespräch über das weitere Vorgehen führen. Die Gewerkschaft Unia weist die geplante Schließung von Roche in Burgdorf entschieden zurück. Sie bezeichnet den Abbau von über 300 Stellen als brutal und weist auf die Tradition des Industriestandorts Burgdorf hin. Manuel Wies, stellvertretender nationaler Branchenleiter Chemie und Pharma bei der Unia.
Ist ein Juwel der kantonalbernischen Industriegeschichte. Wir von der Gewerkschaft Unia sind nicht bereit, die mittelfristige Schließung des Standortes einfach so zu akzeptieren, zumal auch Burgdorf sehr gute Zahlen ausweist und einen wichtigen Beitrag zum Konzern leistet.
Die Unia plant für nächste Woche eine Betriebsversammlung mit der Belegschaft von Roche Burgdorf. Dort wolle man die weiteren Schritte besprechen. Grundsätzlich fordert die Unia die Roche auf, den Standort Burgdorf nicht zu schließen und
im Allgemeinen müssen der Abbau der Stellen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Und wir wollen, dass die Konsultationsfrist sich auf eine angemessene Zeitdauer erstreckt, damit die Belegschaften die Gelegenheit erhalten, Alternativen zu diesem Kahlschlag zu erarbeiten.
Inklusive den Arbeitsplätzen in Burgdorf will Roche in der ganzen Schweiz 770 Stellen abbauen. Bei der Unia löst dieses Vorhaben grundsätzlich Kopfschütteln aus. Denn der Pharmakonzern gibt an, mit dem weltweiten Stellenabbau die Effizienz des Gesamtkonzerns steigern zu wollen. Und das, obwohl Roche in den vergangenen Jahren Rekordgewinne erzielt hat.
Roche hat im letzten Jahr 8,5 Milliarden Konzerngewinn geschrieben. Und auch die Halbjahresbilanz 2010 spricht eine ganz andere Sprache. Da konnte eine Gewinnsteigerung von gegen 40% geschrieben werden. Für uns, wenn man sich eben die Konzernzahlen ansieht und schaut, wie gut der Konzern aufgestellt ist, sind die Abbaumaßnahmen absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar.
Sagt Manuel Wies von der Gewerkschaft Unia zu den Plänen des Pharmakonzerns Roche, weltweit knapp 5'000 Arbeitsplätze abzubauen.
Soeben hat die Gewerkschaft Unia mitgeteilt, dass die geplante Betriebsversammlung mit den Roche-Angestellten kommenden Dienstag stattfinden wird.
95,6. Rabe Info.
Zwei schwangeren Frauen aus Kamerun droht die Ausschaffung. Die eine ist im sechsten, die andere im siebten Monat schwanger. Ihr Vergehen, sie haben keine gültigen Aufenthaltspapiere.
Bis vor 2 Tagen saßen beide im Berner Regionalgefängnis. Jetzt sind sie wieder auf freiem Fuß, nach einem ersten erfolglosen Ausschaffungsversuch. Ihre Rückschaffung nach Kamerun ist damit noch nicht vom Tisch, trotz der weit fortgeschrittenen Schwangerschaft. Rechtlich ist diese Praxis absolut zulässig, moralisch aber wird sie von zahlreichen Organisationen scharf verurteilt, Wilmar Rall berichtet.
Rund 50 Personen fanden sich gestern Mittag vor dem Berner Regionalgefängnis beim Bollwerk ein. Lautstark protestierten sie gegen die geplante Ausschaffung von 2 schwangeren Frauen aus dem Kamerun.
Wir werden mit diesen Frauen in engem Kontakt bleiben und wir werden alle unsere Kräfte mobilisieren, um diesen Sonderflug zu verhindern. Der Kampf geht weiter. Bravo!
Die beiden schwangeren Frauen haben weder gemordet noch gestohlen. Grund für ihre Ausschaffung ist, dass sie keine gültige Aufenthaltsbewilligung besitzen. Anja Brunner vom Berner Bleiberechtskollektiv kritisiert:
Wir werden uns grundsätzlich gegen alle Ausschaffungen und dass jetzt die Schweizer Behörden so weit gehen und sogar schon schwangere Frauen ausschaffen, das ist ein Höchstmaß an Skrupellosigkeit. Und es ist nicht nur diese Zwangsausschaffung, es ist auch, dass immer und immer diesen Frauen damit gedroht wird. Sie werden einfach in dieser ganzen Zeit, wo sie im Gefängnis sind, wo sie nach Zürich transportieren, ständig unter Druck gesetzt, unter psychischen und physischen Druck. Und das verurteilen wir.
Eine der beiden Frauen aus dem Kamerun, nennen wir sie Emily, ist seit gut 2 Jahren in der Schweiz. Vor einer Woche wurde Emily im Durchgangszentrum Aarwangen von der Polizei abgeholt und ins Berner Regionalgefängnis gebracht. Vorgestern dann wurden beide Frauen an den Zürcher Flughafen gefahren. Dort sollten sie ein Formular unterschreiben, dass sie freiwillig nach Kamerun zurückkehren.
Die beiden Frauen haben die Unterschrift verweigert, worauf man ihnen mit Zwangsmaßnahmen gedroht hat. Das bedeutet konkret, man hat ihnen gesagt, dass noch in diesem Monat ein Sonderflug, also Zwangsausschaffungen in den Kamerun stattfinden werden.
Emily ist im 7. Monat schwanger und für sie ist klar, freiwillig wird sie die Schweiz nicht verlassen. In ihrer Heimatgemeinde in Kamerun sei sie in Verruf geraten, weil sie 2 Kinder von 2 verschiedenen Männern habe. Nun trage sie ein 3. aus, von einem weißen Mann. Emily hat Angst, dass ihr Mischlingskind als Hexer diffamiert und Gewalt erfahren würde.
Et plus grave encore, d'aller en Europe et de retourner avec un bébé à la peau blanche. Dans ma tribune, il est traité comme un petit sorcier. Mais ils ignorent que une femme africaine, quand elle fait un bébé avec un homme blanc, il donne une couleur métissée. Si je retourne, c'est dommage d'abord que je vais souffrir, mais c'est encore plus pire que je verrai le bébé mort dans mes propres yeux. Alors je ne digère pas cela. Je préfère rester ici si les Suisses veulent m'enfermer toute ma vie dans leur prison.
Sie werde lieber ihr ganzes Leben im Gefängnis verbringen, als sich und ihr Kind zu gefährden, sagt Emily. Auch Anja Brunner vom Berner Bleiberechtskollektiv meint, eine Rückkehr sei beiden Frauen im Moment nicht zuzumuten.
Von beiden Frauen weiß ich, von der einen Frau, da lebt ihre Mutter hier in der Schweiz, die hat kein Beziehungsnetz im Kamerun, die andere Frau hat auch kein soziales Netz im Kamerun. Die werden dort ankommen, in kurzer Frist ihr Kind gebären müssen und sich eigentlich dann dort ein vollkommen neues Leben aufbauen, ohne Unterstützung und ohne Familie.
Von Rechts wegen dürfen Frauen bis zum 8. Monat ihrer Schwangerschaft in ihr Herkunftsland zurückgeschafft werden. So das Urteil vom Schweizerischen Bundesgericht aus dem Jahre 2003. Was nun mit den beiden Frauen aus dem Kamerun geschieht, ist noch ungewiss. Einen Termin für den nächsten sogenannten Sonderflug haben sie noch nicht erhalten.
95,6. Rabe Info.
Die Wasserkraftindustrie soll nachhaltiger werden. Das will die Vereinigung IHA mit ihrem neuen sogenannten Nachhaltigkeitsprotokoll erreichen. Das Protokoll soll es weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Wasserkraft erleichtern, die Nachhaltigkeit von Staudammprojekten zu messen. Nichtregierungsorganisationen können diesem Papier nichts abgewinnen. Laut ihnen dient es gerade nicht dazu, die Nachhaltigkeit zu fördern, sondern vielmehr dazu, die Pflicht der Unternehmen zu verwässern. Noch einmal Wilmar Rall.
Das sogenannte Nachhaltigkeitsprotokoll der IHA wurde Anfang November veröffentlicht. Zur Vereinigung der IHA, der International Hydropower Association, gehören zahlreiche führende Unternehmen im Bereich der Wasserkraft, wie die französische EDF, die chinesische Drei-Schluchten-Corporation oder die österreichische Firma Andritz. Das Nachhaltigkeitsprotokoll soll nun eben diesen Unternehmen als Werkzeug dienen, um zu messen, wie nachhaltig von ihnen geplante Großstaudammprojekte sind. Christine Eberlein von der Erklärung von Bern.
Das haben die gerade ihren Mitgliedern zugeschickt. Die wollen möglichst viele Unterschriften haben für dieses Protokoll. Und das Protokoll soll quasi so etwas Ähnliches sein wie die World Commission on Dams, nämlich, dass man einen Rahmen hat, der Staudammbaufirmen und Regierungen ermöglicht zu bewerten. Also wenn man auf dem Papier einen Plan hat für einen Staudamm, dann soll man anhand von Kriterien bewerten, kann man den Staudamm bauen oder welche Probleme hat dieser Staudamm.
Christine Eberlein kann mit diesem neuen Nachhaltigkeitsprotokoll der IHA nichts anfangen. Erstens sei es völlig unverbindlich und zweitens würde es sehr viele wichtige Aspekte der ganzen Staudammproblematik gar nicht behandeln.
Zum Beispiel müssen die Menschenrechte nicht geprüft werden. Es muss nicht analysiert werden, ob die Menschen, die vom Staudamm betroffen sind, tatsächlich auch entschädigt werden. Dann muss kein Mechanismus ins Leben gerufen worden sein, wo sie sich beschweren können. Also alle Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Menschen werden in dem Protokoll nur sehr oberflächlich bewertet. Und es wird eben nicht darauf geachtet, ob Schutzmaßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden.
Christine Eberlein ist denn auch überzeugt, dass die Unternehmen mit dem Protokoll vor allem eins bewirken wollen, nämlich die Empfehlungen der sogenannten Weltstaudammkommission zu verwässern. Denn diese Empfehlungen gehen sehr viel weiter.
Die 12-köpfige Kommission hat 2 Jahre lang geforscht und hat dann diese Empfehlungen herausgegeben. Die sagen grundsätzlich, dass die betroffene Bevölkerung unbedingt mit in den Planungsprozess einbeziehen muss. Die Umwelt, Kulturgüter und die betroffenen Menschen müssen Rechte bekommen, sie müssen geschützt werden und die Regierungen und die Betreiber von Staudämmen müssen zur Verantwortung gezogen werden.
Beide Protokolle enthalten also grundsätzlich gute Ansätze. Ist es dann nicht sinnvoll, wenn sich die Unternehmen an den Empfehlungen der Weltstaudammkommission WCD orientieren und zusätzlich ihr eigenes Nachhaltigkeitsprotokoll verabschieden?
Das Problem ist eben, dass es kein zusätzlicher Schritt ist, sondern das grundsätzliche Prinzip der WCD-Empfehlungen war, die Betroffenen und die Umwelt zu schützen. Denen eben gleiche Rechte zu geben wie Baufirmen oder Regierungen, die sich bislang eben überhaupt nicht drum kümmern, sondern einfach einen Staudamm hinstellen. Und ob da Menschen leben oder nicht, ist denen eigentlich egal. Und dieses neue Protokoll versucht eben jetzt mit einem Bewertungsraster zwar die Nachhaltigkeit zu messen, man kommt anhand von einer Zahlenliste zu einem Ergebnis, aber es gibt keinerlei Rückschluss, auf was dann eigentlich getan werden muss.
Und somit könne das Nachhaltigkeitsprotokoll den Unternehmen als Freibrief dienen, ihre Projekte umzusetzen, ohne die Bevölkerung in die Planung mit einzubeziehen und angemessen zu entschädigen. Als Beispiel erwähnt Christine Eberlein das umstrittene Ilisu-Staudammprojekt in der Türkei.
Zum Beispiel die österreichische Firma Andritz, die den Ilisu-Staudamm baut. Die sind Mitglied von dieser International Hydropower Association und die können sagen, ja, es ist doch ein sehr nachhaltiger Staudamm, weil wir haben ja den Menschen neue Häuser gebaut. Aber dass die Menschen in den neuen Häusern gar nicht überleben können, weil sie nämlich gar keine Arbeit mehr haben, weil ihre Länder ja überschwemmt wurden, das würde dann niemand prüfen.
Das sogenannte Nachhaltigkeitsprotokoll liefert laut Christine Eberlein also vor allem Zahlen, Messungen und Bewertungen von Staudammprojekten. Was das dann in der Praxis konkret für Maßnahmen nach sich ziehen sollte, darüber schweigt das Protokoll.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 18. November. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.